Wir reden von Wunderkindern, wenn sie ganz tolle Sachen können. Wir reden vom Wirtschaftswunder, von Wunderärzten, Wunderdoktor. Dinge sind wunderbar, wunderhübsch. Ja, und wir sehen schon, das Wort Wunder ist in unserer Sprache präsent. Wir verwenden es oft, ohne groß drüber nachzudenken. Es gibt auch viele Redensarten, wo das Wort Wunder mit drin steckt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, sagen wir, wenn irgendwas geschieht, mit dem wir nicht mehr gerechnet haben, dass es passieren würde. Du glaubst wohl noch an Wunder, sagen wir zu jemandem. Etwas wirkt oder tut Wunder, etwas grenzt an ein Wunder. Und wenn man Pech hat, kann man auch sein blaues Wunder erleben. Ja, das Wort Wunder hat einen festen Platz in unserer Sprache. Und meistens bringen wir damit unser Erstaunen oder Überraschtsein zum Ausdruck. Über etwas, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat oder überhaupt nicht mehr gerechnet hat. Oder wir möchten die herausragende Qualität einer Sache oder eines Geschehens herausstellen. So wie jetzt hier zum Beispiel bei diesem V. Es ist eigentlich ein Wunder, ja, wenn man das so anschaut, was da alles gibt in der Natur. Und der Beispiele wäre ja Legion, also es ist unendlich, was man da jetzt an die Wand werfen könnte. Was gibt es für Dinge oder Ereignisse, die wir direkt als Wunder bezeichnen? So wie ich vorhin gefragt habe, wer hat schon mal ein Wunder erlebt? Jeder hat sofort oder mit kurzem Nachdenken fällt ihm etwas ein. Ja genau, da ist etwas passiert in meinem Leben. Das war für mich ein Wunder oder wie ein Wunder. Ja, ich denke, es sind Dinge, die uns einfach zum Erstaunen bringen, die uns überraschen, die uns faszinieren. Es sind Phänomene, die für uns unerklärlich sind oder scheinbar übernatürlich sind. Und es sind Situationen oder Lebensumstände, die sich ganz plötzlich und unerwartet vom Schlechten zum Guten wenden. Und da wollen wir jetzt ein paar Beispiele angucken, was ich da so denke. Also das hier ist zum Beispiel so ein Wunder der Natur, wo uns zum Staunen bringen kann. Da wird aus einem Ei eine Raupe, die puppt sich da so ein und plötzlich ist ein Schmetterling. Also wenn das kein Wunder ist, dann haben wir wirklich das Staunen verlernt über die Dinge, von denen wir in der Natur umgeben sind. Oder ein sehr bekanntes Foto von einem schwedischen Fotografen, das ist jetzt schon einige Jahrzehnte her, wo er zum ersten Mal Bilder aufgenommen hat von der Entwicklung eines Menschen im Mutterleib. Und das war eine echte Sensation, das wusste man vorher nicht, dass Kinder schon im Mutterleib den Daumen in den Mund stecken. Also das Heranwachsen eines Menschen im Mutterleib, wenn das kein Wunder ist. Ja. Ja, und da staunen wir, wenn wir das sehen und sagen, das ist ein Wunder. Jetzt etwas ganz anderes. Ich habe vorhin von Phänomenen gesprochen, die uns unerklärlich und scheinbar übernatürlich sind. Die Älteren von uns kennen den Mann vielleicht noch, das ist ein Israeli, der Uri Geller. Er ist vor 40 Jahren mal bei Wim Tölke aufgetreten in einer Show und hat Kraft seiner Gedanken, so hat er jedenfalls beschrieben, Löffel verbogen und Gabeln verbogen und sogar bei Leuten, die zu Hause vor dem Fernseher bloß gesessen sind. Also schon ziemlich spektakulär. Und das war mal so ein richtiger Hype damals und keiner hat gewusst, wie macht er das, wie funktioniert das. Was ist an der Sache faul oder was? Ja. Und für manche war das vielleicht ein Wunder, ja. Und so gibt es ja auch viele, viele, viele andere Beispiele, noch unerklärliche Dinge, scheinbar übernatürliche Dinge, wo wir staunen und rätseln und uns fragen, was passiert denn da eigentlich? Ja, und dann gibt es eben Situationen und Lebensumstände, wo sich ganz plötzlich etwas zum Guten wendet. Wir kennen das aus dem Sport. Ganz oft gibt es da Überraschungen und die Leute reden von Wundern, wie hier zum Beispiel das sogenannte Wunder von Bern, Deutschland 1954, niemand hätte es erwartet, wurde Fußball-Weltmeister. Oder vielleicht etwas von mehr Bedeutung, auch schon lange her, 1963, das sogenannte Wunder von Lengede, ein Grubenunglück, wo Leute verschüttet waren. Und man hat die Suche schon aufgegeben und plötzlich hörte man doch noch Klopfzeichen aus circa 60 Metern unter der Erde. Und dann wurden da noch 11 Menschen in einer spektakulären Rettungsaktion geborgen und gerettet. Das Wunder von Lengede. Oder für viele Menschen sicher auch ein Wunder, 1989, der Fall der Berliner Mauer und letztendlich dann die Wiedervereinigung der beiden Deutschlands. Etwas, womit zumindest zu diesem Zeitpunkt niemand mehr gerechnet hätte. Ja, und dann gibt es natürlich noch die persönlich erlebten Wunder, wo jemand völlig unerwartet von einer schweren Krankheit gesund wird, wo jemand in einer Unglückssituation bewahrt wird, vielleicht einen schweren Unfall erlebt, wo man das Auto sieht und denkt, da kommt doch nie jemand mehr lebend raus. Und tatsächlich kommt noch jemand lebend raus und vielleicht sogar bloß mit ein paar Schrammen. Wenn jemand ein besonderes Glückserlebnis hat, einen besonderen sogenannten Zufall erlebt, oder wenn sich eine hoffnungslose Situation im Leben eben plötzlich doch noch zum Guten wendet. Vielleicht eine Ehe, die kurz vor dem Aus steht und doch noch gerettet wird. Da sprechen wir von Wundern. Ja, bei all diesen Beispielen reden Menschen von Wundern und sie zeigen ihre Wertschätzung, ihr Erstaunen, ihr Überraschtsein, und ihre Einschätzung, dass etwas völlig einzigartig und in ihren Augen ganz unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich ist. Das Wort Wunder ist bei uns eigentlich immer positiv besetzt. Also wir sprechen von Wundern, wenn etwas geschieht, erstaunlich ist, das uns freut. Hiob zum Beispiel, den Mann kennen wir vielleicht alle aus der Bibel, der viel Unglück erlebt hat, wo auch klar war, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Das sind keine Zufälle, sondern da ist jemand am Handeln und Wirken in seinem Leben, aber da hat er sicherlich nicht gesagt, das ist jetzt ein Wunder, was ich erlebe, bestenfalls ein blaues Wunder, was er erlebt hat. Also wenn wir von Wundern reden und an Wunder denken, denken wir an etwas Positives. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Kennt vielleicht der ein oder andere, das ist aus einem bekannten Lied von der Katja Epstein. Mit dem hat sie, glaube ich, auch mal einen Preis gewonnen. Das will uns ein bisschen die Augen öffnen für die Wunder um uns herum. Gut, in dem Lied geht es dann letztendlich um die Liebe natürlich, die einem dann auch ganz unerwartet plötzlich begegnet, wenn man nicht mehr damit gerechnet hat. Aber nicht nur in der Liebe, wie sie in dem Lied vorkommt, können wir Wunder begegnen, sondern eben auf ganz vielfältige Art und Weise. Ja, was für den einen ein Wunder ist, ist für den anderen noch nicht unbedingt ein Wunder. Der eine sagt, ich habe ein Wunder erlebt, das und das. Und der andere sagt, naja, das ist ja kein Wunder. Hast halt Glück gehabt. Oder war halt Zufall. Also, was für den einen ein Wunder ist, ist für den anderen noch kein Wunder. Wunder sind in einem gewissen Grad subjektiv, kann man sagen. Es hängt ab von der Betrachtungsweise. Und manche sagen, alles ist erklärbar. Also, wenn wir nur alles wüssten, könnten wir alles, was passiert in dieser Welt, erklären. Und all die Wunder, von denen ich jetzt bisher gesprochen habe, sind aus Sicht vieler Menschen erklärbar. Man kann alles auf irgendwelche Dinge zurückführen. Auf besondere Zufälle eben, auf besondere Umstände, auf die Naturgesetze. Wenn wir nur alles wüssten, könnten wir auch alles
erklären.
Ja, ist auch ein Ansatz, gell? Man kann alles erklären. Hier sehen wir ein Bild von der Sonnenfinsternis. Heute wissen wir, wie so eine Sonnenfinsternis geschieht. Nämlich ganz einfach, der Mond schiebt sich vor die Sonne. Haben früher die Menschen nicht gewusst und sind sehr erschrocken, wenn sie sowas gesehen haben und haben vielleicht gedacht, es ist ein Wunder. Heute können wir es erklären. Und wieso sollte ich dann noch an Wunder glauben? Alles ist erklärbar. Und wenn wir für etwas heute noch keine Erklärung haben, können wir es vielleicht morgen schon erklären. Und viele Menschen denken heute so und glauben nicht mehr an Wunder, weil sie glauben, dass alles erklärbar ist. Ich weiß nicht, wer das Bild kennt. Da marschieren Leute auf einer Treppe rauf und runter. Die einen gehen immer rauf und die anderen gehen immer runter. Natürlich ein Trick des Zeichners, ja, wie er das so hingekriegt hat. Auch ein Wunder. Also wir können im Zweidimensionalen verrückte Dinge darstellen, die es so in Wirklichkeit gar nicht geben kann. Und ich möchte mal kurz das Wort Wunder definieren, wie ich es jetzt verstehen möchte. Ich habe mal nachgeguckt, wie man das heute so macht, im Computer und der Wikipedia. Ein Wunder ist ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den Gesetzlichkeiten von Natur und Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. Ich denke, das ist eine ganz gute Definition schon mal. Aber was mich da stört, ist da unten dieses scheinbar oder wirklich. Also ein Wunder, ein echtes Wunder, das widerspricht nicht scheinbar der Erfahrung, sondern es widerspricht der Erfahrung. Und es widerspricht den Gesetzlichkeiten der Natur und der Geschichte. Also das würde ich gerne rausstreichen oder streiche es raus. Und um es noch klarer zu machen, habe ich hinten noch was drangehängt. Es kann nur durch das Eingreifen und Handeln einer außernatürlichen Macht, letztendlich Gott, erklärt werden. Also ein Wunder ist ein Wunder, was ganz was Eindeutiges. Und das ist nicht erklärbar und wird auch nie erklärbar sein aus den Dingen dieser Welt heraus. Ja, auch ein Gedanke, alles ist eben, irgendwann hat es geknallt und daraus ist alles entstanden. So denken viele Menschen heute. Irgendwann hat es geknallt, ein Urknall vor weiß nicht wie vielen Milliarden Jahren und daraus ist letztendlich alles entstanden. Also wenn daraus alles entstanden ist, was wir heute kennen, das ist schon auch ein Wunder. Das wäre auch ein Wunder und ich will das nicht lächerlich machen, das ist das, was heute viele Menschen denken und was sie für bewiesen halten und sie denken, alles ist erklärbar, alles ist, wir leben nur in dieser Welt und alles hat eine Lösung in dieser Welt. Ein Knall und das war's. Es gibt nicht mehr, es gibt nichts Außernatürliches. Es gibt nur unsere Welt, in der wir leben. Ja, wir kommen jetzt zur Bibel. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert bis jetzt. Jedenfalls wird es jetzt, denke ich, ein bisschen einfacher. Das ist nämlich das Schöne, wenn man es mit der Bibel zu tun hat, dass dann die Dinge oft etwas einfacher werden. Wir wollen uns die Frage stellen, erstens, was sagt die Bibel zum Thema Wunder? Zweitens, welche Rolle spielen Wunder im christlichen Glauben? Und drittens, warum sollte ich den Wunderberichten der Bibel Glauben schenken? Möchten wir uns diese Definition ein bisschen vor Augen behalten, die ich vorhin oder eben gerade da hingeworfen habe? Ein Wunder ist ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den bekannten Gesetzlichkeiten von Natur und Geschichte widerspricht Und es kann nur durch das Eingreifen und Handeln einer außernatürlichen Macht erklärt werden. Wenn die Bibel von Wundern spricht, und das tut sie ganz viel, das werden wir gleich sehen, dann meint sie solche Dinge. Es geht nicht um Wunder, wo die Leute früher gedacht haben, das ist ein Wunder und heute können wir es erklären. Nein, die Bibel spricht von Wundern, die waren damals für die Menschen ein Wunder und sind auch für uns heute noch ein Wunder. Wir werden das gleich sehen. Anfangen möchte ich mit einem Vers aus dem Psalm 77. Da steht: Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Stärke kundgetan den Völkern. Du bist der Gott, der Wunder tut. So wird Gott beschrieben. Es ist scheinbar etwas ganz Wichtiges für ihn oder eine ganz wichtige Eigenschaft von ihm, dass er Wunder tut. Der Gott, der Wunder tut. Und im Buch Hiob lesen wir: Gott tut Großes und Unerforschliches, Wunder ohne Zahn. Der Mensch hat ja schon viel mittlerweile herausgefunden, hat schon viel erforscht, aber es ist bestimmt noch ganz, ganz viel, was wir nicht wissen. Wunder ohne Zahl tut Gott. Ja, wenn wir die Bibel lesen, fängt es direkt mit einem Wunder an. Der erste Vers in der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir lesen nicht, dass es geknallt hat. Wir lesen, dass Gott den Himmel und die Erde schuf. Wahrscheinlich hat sie in diesem Augenblick noch nicht so ausgeschaut wie hier auf dem Bild. Aber wir können uns das so vorstellen, ja. Oder auch nicht vorstellen. Gott schuf die Erde. Und alles, was auf ihr ist, in 7 Tagen. In der Bibel gibt es einen ganz eindeutigen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Es gibt nicht nur unsere Welt, sondern es gibt noch eine andere Welt, die Welt Gottes. Und sie ist nicht Teil unserer Schöpfung. Da gibt es einen Unterschied. Aus Sicht der Bibel ist nichts aus sich selbst heraus erklärbar, wie heute viele Leute denken, sondern alles hat seine Ursache in Gott, in dem Schöpfer aller Dinge. Alles ist sein Werk, alle Materie, alle Energie, alle Kräfte kommen von ihm, weil er der Schöpfer ist. Und als Schöpfer hat er natürlich auch jederzeit die Macht und die Fähigkeit, sozusagen an den Schrauben zu drehen, von Zeit zu Zeit, in das, was wir als Natur bezeichnen, in die natürlichen Abläufe einzugreifen. Er kann Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten, wenn er möchte, vorübergehend oder ganz außer Kraft setzen. Und er tut das nicht dauernd, aber er hat es oft getan. Und wir schauen uns jetzt ein paar von den Wundern der Bibel an. Gott hat wirklich spektakuläre Dinge vollbracht. Erstaunliche Dinge. Wir gehen einmal ins Alte Testament, in den Garten Eden, die Geschichte vom Sündenfall, da ist die Rede von einer sprechenden Schlange. Eine Schlange, die spricht. Woanders gibt es auch mal eine Geschichte, wo sogar mal ein Esel spricht. Dann kennen wir die Geschichte von der Arche Noah, eine weltweite Sintflut. Und Noah wird gerettet in der Arche mit den Tieren zusammen. Hier sieht man noch die Menschen außerhalb der Arche, wie sie in der Sintflut umkommen. Das soll der Nil sein, der ist ganz rot. Das war eine von den 10 Plagen über das Volk der Ägypter und den Pharao, weil sie das Volk Israel nicht ziehen lassen wollten. Eine von den 10 Plagen, das Wasser des Nils, verwandelte sich in Blut. Hier sehen wir Mose, wie er mit dem Volk durch das Meer zieht und sich das Meer hier auftürmt, links und rechts, sodass das Volk hindurchziehen kann. Was für ein Wunder, von dem die Bibel da erzählt. Hier zieht das Volk Israel um die Mauern der Stadt Jericho herum. Ein Wunder. Mauern stürzen zusammen. Meterdicke Mauern stürzen zusammen nur durch den Posaunenschall und weil das Volk es so macht, wie Gott es gesagt hat, dass sie um diese Stadt herumziehen sollten. Und sie konnten dann diese Stadt erobern. Ja, hier etwas ganz Spektakuläres. Sonne, stehe still. Wir lesen das bei Josua. Da bleibt die Sonne stehen. Für, ich weiß jetzt gar nicht, 12 Stunden, glaube ich. Unglaublich. Heute wissen wir, was da alles passieren muss. Ja, das wussten die Leute damals vielleicht noch nicht in ihrer Komplexität, was da alles jetzt geschieht. Heute wissen wir da vielleicht mehr, aber ein Wunder war es für die Leute damals auch schon. Das hatten sie vorher und nachher noch nie so erlebt. Hier sehen wir den Propheten Elia, der einen toten Jungen zum Leben erweckt. Einen toten Jungen. Keinen schwer kranken Jungen, sondern einen toten Jungen. Und hier sehen wir denselben Propheten, wie er in den Himmel auffährt. Er ist nämlich nicht gestorben, sondern Gott hat ihn in den Himmel direkt aufgenommen. So feurigen Wagen. Ganz dramatisch wird das in der Bibel beschrieben, wie der Elia in den Himmel hinauffährt. Ja, das schaut auch interessant aus. Bekannte Kindergeschichte, also Geschichte für die Kinderstunden. Daniel in der Löwengrube. Also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Schaut sehr gefährlich aus. Daniel ist eine ganze Nacht dort in der Grube mit den Löwen zusammen und sie tun ihm nichts zuleide. Ein Wunder. Und eins habe ich jetzt vergessen. Eigentlich wollte ich das auch noch haben. Der Jona im Bauch des großen Fisches. Jona wird von einem Fisch verschlungen. Ist 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches und wird dann wieder lebendig ausgespuckt. Ja, und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann manche Leute sagen, naja, also das ist für mich alles, das sind für mich Märchen, damit kann ich nichts anfangen, das kann ich nicht glauben. Die Bibel ist ein Märchenbuch, wie es jemand hier irgendwo auf ein Plakat geschrieben hat. Und dann ist aber jemand anderes vorbeigekommen und hat ein K davor gemacht und noch einen Bibelvers dazu geschrieben und wollte klar machen, die Bibel ist kein Märchenbuch. Und in diesem Bibelvers schreibt Petrus, dass sie eben nicht irgendwelchen Fabeln gefolgt sind, sondern es geht hier um Augenzeugenberichte. Da geht es natürlich jetzt nicht um die Wunder, die ich jetzt gerade vorgestellt habe aus dem Alten Testament, sondern um das Wunder der Auferstehung von Jesus, auf das wir nachher noch genauer sprechen kommen. Ja, im Neuen Testament geht es dann gerade so weiter. Die Person des Neuen Testamentes ist Jesus Christus. Von ihm haben wir vorhin ein ganz, ganz schönes Lied gehört, hier vom Chor, wo schon genau das Thema war, was ist das für ein Mensch und was dieser Mensch alles getan hat. Wir wissen es, Jesus hat viele Wunder gewirkt. Er hat mir hier auf dem Bild Blinden die Augen geöffnet. Er hat Menschen geheilt. Und es ging schon los bei seiner Geburt. Das soll jetzt Maria sein und der Engel Gabriel, wie er die Geburt ihres Sohnes verkündigt. Maria war Jungfrau. Und sie hat Jesus zur Welt gebracht, ein Wunder. Und das war auch für die Menschen damals schon ein Wunder. Das wussten die Menschen damals schon, wo die Kinder herkommen und wie das funktioniert. Und es war ein Zeichen, ein Wunder. Hier heilt Jesus einen Gelähmten. Er steht auf und geht. Und solche Wunder hat Jesus viele gewirkt. Ganz viele Berichte haben wir in der Bibel von solchen Wundern, wo Jesus Menschen gesund macht, wo er Dämonen austreibt, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Taube hören. Und Jesus hat sogar Menschen vom Tod zum Leben wieder zurückgeholt. Hier sehen wir Jesus mit seinen Jüngern bei einem Sturm auf dem See Genezareth. Hier ist Jesus, wie er noch schläft im Boot, während die Jünger um ihr Leben fürchten. Sie wecken ihn und Jesus gebietet dem Sturm, ruhig zu werden, und plötzlich ist der Sturm zu Ende und Stille auf dem See. Auch ein bekanntes Wunder, 5000 Menschen sind zusammen, haben nichts zu essen, es sind 5 Brote da und 2 Fische, und Jesus nimmt diese 5 Brote und 2 Fische und dankt Gott, und dann werden daraus alle 5000 oder alle, die halt da waren, davon satt, und hinterher bleibt noch jede Menge übrig, ein Wunder. Nochmal ein Wunder auf dem See Genezareth, Jesus geht auf dem See. Und die Jünger haben Angst und denken, es ist ein Gespenst. Die haben auch nicht an Wunder geglaubt. Für die war das auch unnormal und das hat Jesus auch nicht ständig gemacht. Das war einmal, wo er das gemacht hat. Und Petrus ist hier noch, der das dann auch wagt. Er geht dann auf dem Wasser und dann geht er aber doch unter, weil ihn der Glaube verlässt und Jesus zieht ihn aus dem Wasser. Ein Wunder. Und hier die Geschichte mit Lazarus, ein Mann, der gestorben war nach schwerer Krankheit. Er lag 4 Tage in einer Gruft und er hat schon angefangen zu riechen, wie das halt so passiert beim Leichnam. Und Jesus ruft ihn aus dem Grab und er kommt heraus. Das erzählt das die Bibel, ja. Ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Mit solchen Wundern? Also jedenfalls, die Bibel steckt voll wundersamer Dinge. Die Wunder nehmen einen breiten Raum in der Bibel ein. Gott hinterlässt seine Spuren, könnte man sagen, in Raum und Zeit durch diese Wunder. Es handelt sich um echte Wunder, die man damals nicht erklären konnte und auch heute nicht erklären kann. Sie müssen, wenn sie wirklich geschehen sind, von Gott gewirkt worden sein, so wie es die Bibel bezeugt. Ja, da steht nur das, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen jetzt zu der Frage, welche Rolle spielen Wunder im christlichen Glauben? Also die Bibel ist voller Wunder, aber ist das jetzt eigentlich für den christlichen Glauben wichtig, ob ich jetzt an diese Wunder glaube oder nicht? Wir sind ja heute alle so aufgeklärt und tun uns damit so schwer, und kann man das nicht irgendwie auslassen? Vor ungefähr 100 Jahren oder weiß nicht, seit wann haben die Leute damit angefangen, die Bibel zu entmystifizieren, ja, irgendwie alles irgendwie so aufzudröseln und die Wunder irgendwie wegzuerklären und alles, ja, zu erklären, wie es vielleicht eben gewesen sein könnte. Aber eigentlich will man nicht mehr so an die Wunder glauben. Ja. Geht das? Funktioniert das? Also, ich denke, wir kommen um die Wunder nicht herum. Christen glauben an den Gott der Bibel, und wir haben ja vorhin gerade gelesen, dieser Gott der Bibel wird als ein Gott beschrieben, der Wunder tut. Dann sollten wir das nicht einfach von Gott wegnehmen, diese Eigenschaft. Dann haben wir gesehen, Jesus, er hat ganz viele Wunder gewirkt. Wollen wir diese Wunder alle wegnehmen? Sie waren etwas ganz Wichtiges in seinem öffentlichen Wirken, die Wunder, die er getan hat. Also es vergeht kaum eine halbe Seite in den Evangelien, ohne dass wir von einem Wunder lesen, das Jesus getan hat. Wenn wir seinen Worten glauben, warum wollen wir dann nicht seinen Wundern glauben? Oder umgekehrt, wenn wir nicht an seine Wunder glauben, wieso sollten wir dann an seine Worte glauben? Ja, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende bei dieser Frage. Es gibt nämlich ein Wunder, an dem hängt sozusagen alles, an dem hängt der ganze christliche Glaube. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, das ist das Wunder der Auferstehung. Dass Jesus selber von den Toten auferstanden ist. Das ist doch das Wunder überhaupt. Und um dieses Wunder geht's, wenn wir sagen, dass wir Christen sind oder wenn wir Christen sein wollen. Im Römerbrief, den der Paulus geschrieben hat, gibt es einen Vers, da schreibt er, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also darum geht's. Darum geht's beim christlichen Glauben. Dass wenn du Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Hier ist von Errettung die Rede. Der Mensch braucht Errettung. Und diese Errettung kommt durch Jesus. Dadurch, dass wir ihn als Herrn anerkennen und glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist zentral. Ohne den Glauben an die Auferstehung können wir keine Christen sein. Und wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann brauchen wir natürlich an die anderen Wunder auch nicht glauben. Aber wenn wir das in unserem Herzen haben und wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir das glauben, dass Jesus Gott aus den Toten auferweckt hat, dann sind natürlich all die anderen Wunder auch nicht mehr so unwahrscheinlich, wie sie uns im ersten Moment vorkommen. Und wir haben guten Grund zu glauben, dass Gott auch wirklich all die anderen Wunder getan hat, von denen in der Bibel steht. Ja, aber warum soll ich jetzt daran glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat? Was kann dich oder was soll mich überzeugen, dass das wirklich geschehen ist? Also muss ich mal Folgendes klar machen. Jesus wurde gekreuzigt. Deswegen ist das Kreuz auch das Symbol der Christenheit. Er wurde vorher gegeißelt. Das heißt, er war eigentlich schon halb tot, wenn man so will, wie er ans Kreuz genagelt worden ist. Und ist nach einigen Stunden der Qual gestorben. Da hat man ihm zur Sicherheit noch einen Speer in die Seite gerammt, um ganz sicher zu gehen. Und es war für alle, die dabei waren, klar, Jesus ist gestorben, wurde begraben, hat in die Tücher gewickelt, hat das Grab verschlossen. Und die Jünger haben nicht erwartet, dass Jesus aufersteht. Die einzigen, die sich da überhaupt noch daran erinnert haben, das waren die Feinde von Jesus. Die haben dafür gesorgt, dass dieses Grab auch bewacht wird. Wenn ja nicht jemand kommt, vielleicht den Leichnam stiehlt und dann behauptet, dass Jesus auferstanden ist. Aber die Jünger waren weit weg von solchen Ideen. Und dieser Jesus ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. So schildert das die Bibel. Was kann dich überzeugen, dass das wirklich passiert ist? Jemand ist von den Toten auferstanden. Ich bin ja auch, ich persönlich eigentlich auch ein Skeptiker. Ich glaube eigentlich nicht an Wunder. Also wenn mir jemand irgendwas Wunderhaftes erzählt, dann arbeitet es bei mir im Hirn. Und da kommt immer so ein Mechanismus in Gang. Da gibt es bestimmt irgendeine Erklärung dafür, ja. Also ich glaube nicht so schnell an Wunder, ja. Aber warum soll ich jetzt ausgerechnet das glauben? Das ist ja schon 2000 Jahre her. Gut, das steht in der Bibel, aber mei, die Leute damals und so weiter. Warum soll ich das glauben? Ich glaube doch nur, was ich sehe. Wir sind doch eigentlich, eben, ist schon so lange her, altes Buch. Also die Jünger damals, die haben es ja auch nicht geglaubt. Die ersten, die das leere Grab gesehen hat, waren ja Frauen. Und ihnen ist da auch ein Engel erschienen. Und dann waren sie natürlich außer sich, das kann man sich ja vorstellen. Und sie sind zu den Jüngern, zu den Männern hingegangen, zu den Zwölfen, zu den Elfen, weil der Judas war nicht mehr dabei. Also zu den Jüngern jedenfalls, zu seinen Freunden und haben ihnen das erzählt. Jesus ist auferstanden und das ist und so weiter und so fort, haben alles erzählt. Und die Jünger haben gesagt, ach Quatsch, leeres Gerede, leeres Geschwätz. Also Lukas 24 lese ich mal ein paar Verse vor aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 24. Ja, ich lese mal den ganzen Abschnitt schnell, 1 bis 12. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Früh, kamen sie an die Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten, also die Frauen. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, also die waren in Verlegenheit, das heißt, sie wussten erstmal gar nicht, was los ist. Das Grab war leer. Da glaubst du ja noch nicht gleich, dass da jemand von den Toten auferstanden ist. Also erst einmal das Grab leer und das ist irgendwie unklar, was ist da los? Sie waren in Verlegenheit. Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er es zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Kann man sich vorstellen, die Szene, wie sie aus dem Häuschen sind und zu den Jüngern kommen und ihnen das jetzt alles erzählen? Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Also das ist schon ziemlich vernichtend, gell? Für die Frauen, diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Die Jünger haben nicht geglaubt. Ein leeres Grab ist kein Beweis dafür, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Und da mögen die Frauen noch so viel erlebt haben und Engel und was weiß ich. Und die Maria Magdalene ist ja selber Jesus sogar begegnet. Das haben sie nicht geglaubt. Und wir sind auch so, gell? Wir glauben erstmal nicht. Und dann erzählt die Geschichte, erzählt die Bibel noch eine Geschichte von einem Mann, von einem gewissen Thomas. Und ich denke, das kann man gut nachempfinden. Jesus ist ja nach und nach dann immer mehr Personen erschienen. Erst den Frauen, später den Jüngern, später noch viel mehr Personen. Die Bibel redet mal von 500 Leuten, denen er auf einmal erschienen ist. Was ganz außergewöhnlich ist. Also so nach und nach ist Jesus immer wieder Leuten erschienen, lebendig. Da gibt es eben diesen Thomas, von dem lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 20. Das war jetzt zu einem Zeitpunkt, da ist Jesus den Jüngern schon erschienen, aber der Thomas war nicht dabei. Also waren nur die anderen 10 da, Jesus ist ihnen erschienen. Und irgendwann ist der Thomas dazugekommen und die Jünger erzählen es ihm, so wie vorher die Frauen ihnen. Und was sagt der Thomas? Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Also das spricht uns doch irgendwie aus dem Herzen fast, gell? Also ich glaube nur, was ich sehe Also Totenauferstehung, das habe ich also noch nie erlebt und ich glaube, dass nur, wenn Jesus lebendig vor mir steht, wenn ich ihn anfassen kann und wenn ich seine Wundmale sehe und meine Finger da reinlegen kann, dann glaube ich das. Vorher nicht. Ja, dann lesen wir weiter, dass Jesus einige Tage später wieder seinen Jüngern erscheint, wo dann der Thomas dabei ist. Ja, und der Thomas darf seine Finger reinlegen in die Wundmale des Herrn. Und Thomas bricht zusammen und sagt, mein Herr und mein Gott. Er erkennt, wer Jesus ist. Und er kommt zum Glauben, indem er Jesus gesehen hat, indem er ihm begegnet ist. Du denkst dir vielleicht, ja genau, so will ich das auch erleben wie der Thomas. Wenn Jesus jetzt heute lebendig vor mir stehen würde und ich könnte das tun, was Thomas damals tun konnte, dann kann ich glauben, vorher nicht. Also hier haben wir das leere Grab. So könnte es ausgeschaut haben. Das ist ein Grab, was man in der Nähe von Jerusalem gefunden hat und das man erforscht hat und wo man heute denkt, es könnte das Grab gewesen sein, wo Jesus gelegen ist. Man weiß es nicht, aber zumindest erhält man mal so eine Vorstellung, wie das ausschaut. So ein Grab früher, da ist die Rinne, wo der Stein entlang gerollt ist, den man dann vor den Eingang gerollt hat. Und die Frage ist, glaubst du dies? Können wir Jesus begegnen? Gibt es einen Beweis für uns, dass Jesus lebt? Also wir haben die Auferstehung der Bibel dokumentiert, sie ist hervorragend dokumentiert. Es gibt viele Zeugen, Augenzeugen, die davon berichten. Eigentlich ist die Sache hieb- und stichfest und trotzdem bleibt da so ein Zweifel vielleicht. Kann man Jesus persönlich irgendwie erfahren? Gibt es die Möglichkeit zu wissen, dass Jesus lebt? Ich glaube, das ist möglich. Jesus lädt dazu ein. Wir finden ganz viele Stellen in der Bibel, wo Jesus genau dazu einlädt, ihn kennenzulernen. Er sagt, kommt zu mir. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Er gibt ein Versprechen. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Er redet davon, von dieser Möglichkeit, ihn kennenzulernen, zu ihm zu kommen. Und dass er sich denen zeigen will, die ihn suchen. Und du kannst diese Erfahrung machen, dass Jesus lebt. Ich persönlich glaube auch nicht deswegen an die Auferstehung, nur weil das so gut dokumentiert ist in der Bibel, sondern auch und ganz entscheidend, weil ich diese Erfahrung gemacht habe mit Jesus. Wir haben die Bibel, wir können darin lesen und mir ist es so gegangen, das war kein Buch wie jedes andere, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, da redet jemand mit mir persönlich. Da spricht jemand mit Autorität. Das haben die Menschen damals auch so empfunden, als Jesus geredet hat. Da redet einer, der Gewalt hat, der Autorität hat. Und diese Erfahrung kannst du machen. Da redet jemand persönlich mit dir. Da redet jemand mit dir, der dich kennt, und zwar durch und durch, besser als du dich selbst. Und da ist jemand, der sich für dich interessiert und der dich liebt, und zwar so sehr, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Ja, und dazu möchte ich eigentlich dich einladen und dich ermutigen. Komm zu Jesus. Und mach dich auf die Suche nach ihm. Wenn du ihn gefunden hast, dann ist eigentlich das größte Wunder, was heute geschehen kann. Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Gibt es auch heute noch Wunder? Ich möchte diese Frage offen lassen. Aber das größte Wunder, was heute geschehen kann, ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und sagt nämlich die Bibel, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Ja, genauso wie bei dem Schmetterling. Aus der Raupe, die ja oft, also Raupen sind ja oft nicht sehr schön, aber aus der scheußlichsten Raupe kann der schönste Schmetterling werden. Und so ist es bei uns Menschen auch. Aus dem scheußlichsten Menschen kann der schönste Mensch werden. Paulus zum Beispiel in der Bibel, er war ein Mörder und Christenverfolger. Und aus ihm wurde ein Verkündiger des Evangeliums. Und so gibt es noch viele, viele unzählige Beispiele bis heute, wo Menschen Lebensveränderungen erfahren haben, die nicht natürlich zu erklären ist, die nur durch Jesus gewirkt ist. Und das ist ein Wunder. Dieses Wunder kannst du persönlich erleben. Und das wünsche ich dir, dass du dieses Wunder erlebst, dass du durch Jesus neu wirst, eine neue Schöpfung, dass du neues Leben bekommst durch ihn, dass du ihn findest und er dein Herr und Heiland wird und du das dann auch in deinem Herzen glauben kannst und wirst, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, ich möchte jetzt mit euch noch zusammen das Lied singen aus dem Liederbuch Nummer 545. Da heißt es: Freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden.